Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Es war ein Schlagabtausch im Wahlkampfmodus. Am gestrigen Montag hat Bundeskanzler Olaf Scholz die Vertrauensfrage gestellt, verbunden mit einer Generaldebatte im Deutschen Bundestag. Wie zuvor gewünscht, hat Scholz die Vertrauensabstimmung dann auch verloren, um nun erneut als Kanzler der SPD zu kandidieren. Über den gestrigen Tag und die Zukunftsaussichten spreche ich jetzt mit dem Publizisten und Politexperten Klaus-Rüdiger May. Schönen guten Tag.
Ja, schönen guten Tag.
Herr May, der Kanzler hat sich gestern in seiner Rede noch einmal an der FDP abgearbeitet und gleichzeitig um Vertrauensvorschuss für eine weitere Amtszeit gebeten, um dann kurz danach die Vertrauensabstimmung kalkuliert zu verlieren. Wie haben Sie seinen Auftritt gestern verfolgt?
Also ich war nochmal erstaunt darüber, wie wenig Größe man haben kann. Und ganz ehrlich, wenn jemand um das Vertrauen bittet, jedenfalls wieder gewählt zu werden und gleichzeitig über einen Regierungspartner so herzieht, auf unterster Ebene, dass selbst ein Friedrich Merz sich hinstellen musste und die FDP verteidigen, dann hat man doch Einblicke, ich sage mal, in eine Ehe, die man lieber gar nicht haben möchte.
Insgesamt hat ja eben Herr Scholz dann aber doch nochmal das Wahlkampfprogramm der SPD umrissen und eben auch um Vertrauen geworben, weil er will ja wieder als Spitzenkandidat antreten bei der Wahl im Februar. Wie bewerten Sie sein Programm, was er dort vorgestellt hat?
Ja, das war nichts Neues. Man kennt das bereits. Letztendlich geht es um die großen Phrasen. Zukunftsinvestitionen, das bedeutet aber nicht Investitionen in die Zukunft, sondern Investitionen in Umverteilung, in Stärkung des Sozialstaates. Friedrich Merz hat vollkommen recht, wenn er in seiner Rede sagte, er habe bei Olaf Scholz ein Wort vermisst, und zwar Wettbewerbsfähigkeit, die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft, die ja der Dreh- und Angelpunkt für allen Wohlstand ist. Das fehlte bei Scholz. Interessant war aber noch ein ganz anderer Punkt, der eigentlich die Absurdität unseres politischen Daseins schildert, und zwar die Programme von SPD und Grüne sind letztendlich ausgerichtet auf Umverteilung, auf Subventionen, auf Staatswirtschaft. Das ist alles nichts Neues und die passen da auch gut miteinander zusammen. Auf der anderen Seite, wenn man die Programme der FDP, der AfD, jedenfalls was man davon bis jetzt schon kennt, also der FDP, der AfD und der Union zusammenlegt, dann gibt's doch da eine hohe Übereinstimmung. Würde eigentlich bedeuten, wenn Programme etwas gelten, dass es zu einer Zusammenarbeit, falls die FDP wieder reinkommt in den Bundestag, zwischen FDP, AfD und Union kommen müsste, weil es nur natürlich wäre, wenn man von den Wahlprogrammen ausgeht. Da es aber die Brandmauer gibt, hat der Wähler im Grunde keine Wahl, egal was er wählt. Er wird die Union mit einer Kombination entweder SPD oder Grüne oder mit beiden bekommen, obwohl diese Programme so gar nicht miteinander übereinstimmen.
Der Oppositionsführer und CDU-Vorsitzende Friedrich Merz, der regte sich in seiner Bundestagsrede gestern ja tatsächlich ziemlich auf. Der sagte in Richtung des Kanzlers, sie blamieren Deutschland. Und zudem hat er auch recht deutlich nun doch eine Koalition mit den Grünen nach der Wahl ausgeschlossen. Wie bewerten Sie seine aktuelle Rolle?
Das Problem ist nicht, dass Friedrich Merz nicht gestern Dinge gesagt hat, die man unterschreiben kann. Es war auch alles soweit stimmig in seiner Rede. Die Frage ist ja nur, mit wem will er denn das umsetzen? Mit wem will er denn das verwirklichen? Mit der SPD, die eine konträre Vorstellung hat, die weiter investieren möchte in Wind, Sonne und Zufall? Oder mit einer grünen Partei, die das auch möchte letztendlich? Mit wem will also Friedrich Merz das Richtige, was er in seiner Rede gesagt hat, umsetzen? Das ist die große Frage. Und er hat auch recht, dass Olaf Scholz und auch Robert Habeck Deutschland blamieren in der Welt. Ich will Ihnen nur mal ein kurzes Zitat bringen, und zwar die Vize-Regierungschefin Schwedens, die Energieministerin, sagte über Robert Habeck, es ist schwer für eine industrielle Wirtschaft, sich für ihren Wohlstand auf das Wohlwollen der Wettergötter zu verlassen. Die Abhängigkeit von unsteten Energiequellen wie Wind und Sonne hat sich als Herausforderung erwiesen, wie die letzte Woche gezeigt hat. Man kann, meint sie, die Gesetze der Physik nicht durch Politik außer Kraft setzen. Das aber versucht die SPD, das aber versuchen die Grünen.
Stichwort Dunkelflaute, richtig. Nun haben natürlich viele oder eigentlich alle Parteien gestern den Tag für große Wahlversprechen genutzt. Sehr viele davon kamen von der Union. Was ich persönlich vermisst habe, ist, von Finanzierung und Gegenfinanzierung war da sehr wenig die Rede, oder?
Das ist richtig. Und Fachleute sagen auch, wenn man das alles so durchführt, fehlen 100 Milliarden Euro im Jahr. Wo die herkommen sollen, weiß auch niemand. Es wird immer gerechnet, wenn die Maßnahmen alle funktionieren, dann würde man ein Wirtschaftswachstum von so und so viel Prozent, von 1%, von 0,5%, von 1,5% generieren können. Das ist aber so ungefähr, ja, die Milchmädchenrechnung oder das ist das Schild an der Kneipe, morgen Freibier. Aber nur die SPD macht es ja nichts anders und die Grünen machen es auch nicht anders. Alle versprechen einen Aufschwung, wenn sie denn so weitermachen könnten. Nur, und das will ich doch deutlich sagen, dass die Vorstellungen der Union am realistischsten sind. Also während SPD und Grüne ja sagen, weiter so, wir sind nur noch nicht schnell genug im Untergang, wir sind nur noch nicht schnell genug in der Deindustrialisierung, wir müssen da jetzt noch zulegen, dann wird alles gut, ist doch bei den anderen Parteien ein gehöriges Maß an Realismus da.
Nun war Olaf Scholz zu der Vertrauensabstimmung angetreten, um diese kalkuliert zu verlieren. Haben Sie selbst bei der Abstimmung mit Überraschungen gerechnet?
Nein, überhaupt nicht. Ich fand es interessant, dass die Grünen wieder sehr konsequent waren und sagten, wir enthalten uns der Abstimmung. Das verstehe ich auch, weil man gerade bei den Grünen fürchten muss, dass sie nicht mehr in der Stärke in den Bundestag einziehen. Und ich glaube, was Habeck und Baerbock am meisten befürchten, dass sie nach dem 23. Februar nicht mehr Minister sein werden. Und ich glaube, diejenigen, die das mit ihnen befürchten, bilden keine so große Zahl in der Bevölkerung.
Wie sieht es das Protokoll nun vor? Was sind die nächsten Schritte nach dieser verlorenen Abstimmung?
Ja, nun wird es so sein, dass die Regierung zurücktreten muss. Es werden Neuwahlen anberaumt und diese werden dann am 23. Februar stattfinden. Heißt aber nicht, dass das Parlament nicht weiter tagen kann. Und da wird es nochmal interessant. Und zwar, wird das Parlament arbeiten oder wird es sich in Arbeitsverweigerung ergehen? Denn vieles von dem, was die Union jetzt vorschlägt, das kann sie jetzt schon angehen. Sie verfügt im Grunde über eine parlamentarische Mehrheit. Sie kann jetzt Anträge einbringen. Sie hat ein Gesetz ausgearbeitet, wenn wir mal über das Thema Migration reden, und zwar das Zustrombegrenzungsgesetz. Die könnten das sofort in den Bundestag einbringen und dann wird das beschlossen. Denn eins muss man doch sagen, eine Sache wird nicht dadurch schlecht, weil Leute, die man nicht leiden mag, damit zustimmen, sondern eine Sache ist dann schlecht, wenn sie schlecht ist und sie ist gut, wenn sie gut ist.
Hätte nicht eigentlich der Bundespräsident zunächst, bevor neue Wahlen anberaumt werden, sich nochmal mit den Fraktionsspitzen zusammensetzen müssen, um nach den Mehrheiten der vergangenen Bundestagswahl doch noch eine mögliche Koalition zu finden? Das scheint für mich wie der zweite Schritt vor dem ersten.
Ja, nun ist es aber so, dass Sie haben völlig recht und dass man sich schon zusammengesetzt hatte, und zwar Union, Grüne und SPD, mit dem Bundespräsidenten und darüber mal geredet hat, ja, wie könnte es denn weitergehen und machen wir denn jetzt Neuwahlen? Ja, wir machen Neuwahlen und man schon vor der Vertrauensfrage den Neuwahltermin durch die Gegend geraunt hat und posaunt hat, beides. Das ist schon höchst ungewöhnlich und das riecht auch so ein bisschen nach Klüngeln. Ich denke, das hätte man tun müssen. Andererseits sieht es so aus, dass diese Koalition, diese Restkoalition politisch tot ist. Und das wäre ja so ungefähr das Leben der Regierung nach dem Tode.
Scholz, Habeck und Lindner, das sind die Gesichter der Ampelkoalition. Warum treten diese Personen als Spitzenkandidaten an? Aus Mangel an Alternativen? Oder warum mussten es gerade diese drei sein?
Ja, weil sie sich für großartig halten. Also, wenn man ihnen gestern im Bundestag zugehört hat, hatte keiner von den dreien irgendwelche Fehler gemacht. Ja, Herr Habeck tut immer so, als sei er einsichtig und habe er Fehler gemacht. Guckt man genau hin, versucht er das nur zu erklären, dass er den Fehler gemacht hat, zu wenig und zu langsam und zu behutsam mit den anderen gewesen zu sein. Aber eigentlich war er richtig. Und hätte man ihn gelassen, dann wären wir schon im Paradiese. Und das ist aber nicht an dem. Sie finden sich alle drei toll. Herr Scholz meint, er schafft das. Herr Lindner findet, er hat das Richtige getan. Außerdem sehe ich nicht nach der Entwicklung der FDP in den letzten Jahren, wo denn die personelle Alternative wäre. Naja, und Robert Habeck wurde ja auf einen grünen Parteitag, der eher einer Krönungsmesse glich, ja geradezu in den Stand göttlicher Vorsehung erhoben. Und so agiert er übrigens auch. Also ich habe seine Rede mir angehört und ich dachte, was ist das für eine Rede? Ist über weite Strecken nicht kämpferisch, sondern eher frenetisch mit einer sich überschlagenen Stimme. Und da war so viel Selbstbewusstsein, so viel Wollen, so viel Mission, so viel Bundesbürgerbeglückungswünsche dahinter, dass man sagen musste, ja, da ist jemand auf einem Punkt, wo ich Zweifel habe, ob das Wort, was er gerne gebraucht, Wirklichkeit, ob er wirklich damit etwas verbinden kann. Also es war wirklich der Freilauf der Utopie.
Abschließend, Herr May, wir haben also SPD, Grüne und FDP, die gerade erst eine Regierung versemmelt haben. Und wir haben die Union, die 16 Jahre davor die Regierungsbank gedrückt hat. Ist die kommende Wahl, ist das jetzt möglicherweise die Chance auch für die sogenannten Ränder, also AfD auf der einen, Bündnis Sarah Wagenknecht auf der anderen, auch noch mehr Wähler an sich zu binden?
Das denke ich schon, weil das Grundproblem ist ja folgendes. Es ist ja nicht ein Rätsel, was geschehen muss. Es ist ja nicht rätselhaft, wie eine konstruktive Politik für Deutschland auszusehen hat, sondern die Frage ist, welche politische Kraft setzt das durch? Und ich sagte es eingangs, sowohl AfD als auch FDP als auch Union haben klare Positionen bezogen, die auch richtig sind in vielen Punkten. Das könnte man verwirklichen. Es fehlt allein die politische Kraft, die es verwirklichen kann, solange die Union sagt, die Brandmauer ist uns heilig und ich setze mich lieber in einen dunklen Raum mit Robert Habeck und Olaf Scholz und beschwöre die Gemeinsamkeit, dass wir doch immer und immer und immer, egal wie die Wahlergebnisse aussehen, miteinander koalieren werden. Und damit hat man sozusagen eine Alternativlosigkeit produziert. Das ist eigentlich die Schwierigkeit für die Demokratie momentan.
Sagt der Publizist Klaus-Rüdiger May. Und ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Einschätzung.
Ja, herzlichen Dank.